20 Jahre VfL Wolfsburg in der ersten Fußball-Bundesliga. Der große Radiotalk zum Jubiläum aus dem legendären Schwalbennest im alten VfL-Stadion am Elsterweg.
Herzlich willkommen zu unserer kleinen Sondereinlage hier, zu unserer Talkrunde 20 Jahre VfL Wolfsburg in der ersten Fußball-Bundesliga. Wir wollen sprechen über die letzten 20 Jahre und über viele Erfolge, die man hier feiern durfte. Und wir haben sehr interessante Leute dazu eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Peter Panda, Manager gewesen von 1991 bis 2004. Herzlich willkommen.
Ja, auch. Schönen guten Abend.
Dann haben wir Wolfgang Hotze, Sprecher der Geschäftsführung vom VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen, Herr Hotze. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Guten Abend.
Roy Preger ist da. Aufstiegsstar 1997. Torschützenkönig innerhalb vom VfL jedenfalls in der ersten Saison. Schön, dass du da bist, Roy.
Ja, guten Abend.
Wir haben den Kollegen Marcel Schäfer, aktiv und dienstältester Profi beim VfL. Schön, dass du da bist, Marcel.
Guten Abend, hallo.
Und Andreas Pahlmann ist da, Sportchef von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Grüß dich, hallo.
Hallo, guten Abend.
Also, wir haben den sensationellen Aufstieg 1997, das soll unser Startpunkt sein heute, da 50 Meter Luftlinie ungefähr von hier, wo wir hier sitzen, im Schwalbennest, im altehrwürdigen VfL-Stadion. Und dann geht es weiter über den Klassenerhalt, den UEFA Cup, gleich zwei Jahre später, Meister 2009, Pokalsieger 2015. Zwischendurch der Wandel dann vom frechen Aufsteiger zum Top-Club. Und dann am Ende wollen wir natürlich auch sprechen, Quo Vadis VfL, wo geht die Reise jetzt aktuell hin? Aber am Anfang sprechen wir 1997, der Aufstieg. Ich gucke Roy Preger an. Als wir hier gerade alle zusammengetroffen sind, haben sich auch alle gleich herzlich begrüßt. Man merkt, hier ist noch richtig Leben drin, hier kennt jeder jeden und hier spricht auch gerne noch jeder mit jedem. 1997, erinnerst du dich noch, das Spiel gegen Mainz, wo es am Ende darum ging, wer gewinnt, steigt auf, VfL reicht ein Unentschieden. Wie ist es ausgegangen, Roy?
Ja, 5-4 für uns. Ist ja ein legendäres Spiel für uns gewesen, hier in der, im alten Stadion am Elsterweg. Ja, und unser Manager war damals Peter Panda. Ja, und wir haben da große Erfolge gefeiert für den VfL Wolfsburg, ja, für die Stadt Wolfsburg und natürlich auch für Land Niedersachsen. Und ja, wir waren sehr zufrieden, damit wir damals den Aufstieg geschafft haben.
Du hast damals zwei Buden gemacht, wenn ich das richtig weiß, von 5-4. Zweimal auch noch gefoult worden, also richtig Beitrag geleistet zum Aufstieg. Kannst du dich noch so richtig erinnern dann am Ende, wie sich das angefühlt hat? Weil so richtig damit gerechnet vor der Saison, dass der VfL Aufstieg, hat ja eigentlich keiner, oder?
Ja, wir am wenigsten damit, weil wir haben ja damals die Saison davor gegen Abstieg gespielt und haben uns gerade so gerettet damals mit genau. Einem 1-0 in Zwickau. Haben dann super gefeiert im Alt-Berlin, das werde ich auch nicht vergessen. Und dann hat sich so ein Teamgeist und eine Mannschaft zusammengeschweißt, ja, auch gerade mit dem VfL zusammen. Und die Saison ist ganz gut gelaufen für uns. Wir haben sicherlich auch viele Unentschieden gehabt, haben uns dann aber hinten raus dann nochmal mit Siegen wieder nach vorne gekämpft. Und ja, dann kam es eben zum legendären Aufstiegsspiel, ja, wo es dann um die Wurst ging. Und da haben wir uns dann eben durchgesetzt. Vorher muss man sagen, wir hatten im Haus Rode, haben wir noch schöne Anekdoten zu sprechen. Ja, ja, viele Verträge von den alten Spielern sind ausgelaufen und die wollten natürlich in der Bundesliga spielen. Und dort war eben so, damit wir sagen, ja, wir geben alles für den VfL Wolfsburg und natürlich für uns persönlich auch, damit wir dort eben den Aufstieg schaffen. Und ja, das haben wir dann auch sensationell geschafft.
Erstes Spiel in der ersten Liga. Weißt du noch, gegen wen damals? Auch Tor von dir gewesen?
Ja, auch. Klar weiß ich das noch.
Ich vergesse ich ja nicht. Ich frage ja nur.
Da sind ja so viele Leute, in Wolfsburg, die mich jetzt noch darauf ansprechen. Ja, Roy, weißt du noch damals, ja, NDR hat live berichtet und wir waren alle nicht vor dem Fernseher, weil es da noch keine Fernsehübertragung gab, sondern alle nur live am Radio. Und ja, 1-0 Roy Preger in der letzten Minute, Perry Bräutigam hat den Fehler gemacht. Hat geholfen ein bisschen, ja, aber das war mein Riecher,
Peter. Natürlich, natürlich.
Und da haben wir dann den Bock umgestoßen zum 1-0 für uns. Ich glaube, für die Mannschaft, auch für den Verein ganz wichtig gewesen, damit wir dort gewonnen haben, weil das war, glaube ich, der Grundstein auch für eine sicherlich schwierige Saison, aber eine Saison auch mit Höhen und Tiefen, aber wir haben uns dann auch durchgesetzt.
Peter Panda wurde jetzt schon öfter mal angesprochen von Roy Preger, ganz freundschaftlich. Sie gelten so ein bisschen auch als Macher des Aufstiegs, seit 91 da, damals noch Oberliga gewesen. War Roy Preger Ihr bester Transfer bis dato?
Naja, sicherlich. Es war kein schlechter Transfer. Es gab viele gute und das hat ja auch die Mannschaft gezeigt aufgrund ihrer Leistungsstärke, die sie dort gebracht hat in dem Jahr. Und ich glaube schon, dass Roy ein wichtiges Element in der Mannschaft war. Aber es gab viele andere auch, die herausragend gespielt haben, die über sich hinausgewachsen sind in der Endphase gerade. Und das muss man einfach hoch anerkennen. Und das war eigentlich auch der Schlüssel zum Erfolg.
Marcel Schäfer, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Nochmal kurz nachgerechnet. Damals, 1997, müsstest du 13 ungefähr gewesen sein. Ich habe vorhin mal nachgeguckt bei Wikipedia. Viktoria Aschaffenburg, 400 Kilometer von hier, hast du in der Jugend gespielt. Hat man das so mitgekriegt überhaupt dann, dass da jetzt gerade eine Mannschaft in die erste Liga aufgestiegen ist, die eventuell jetzt da vielleicht auch für länger bleibt?
Ja, mitgekriegt auf jeden Fall. Also ich war ja auch mit 13 Jahren schon besessen vom Fußball, habe natürlich auch am Wochenende die Sportschau gesehen, habe selber so ein Buch geführt, wo ich sämtliche Statistiken von der ersten und zweiten Liga geführt habe.
Wahnsinn!
Also, war schon relativ früh und das war auch schon weit vorher als zu diesem Zeitpunkt. Also ich war wirklich
ein echter
leidenschaftlicher Fußballfan, der auch sehr gerne selbst Fußball gespielt hat. In diesem Alter muss ich aber ganz ehrlich noch zugeben, auch wenn ich 2 Jahre später nach München gewechselt bin zu den Löwen, war ich natürlich bekennender, ja, roter Fan von Bayern München. Meine ganze Familie, die fährt auch heute noch hier und da ins Stadion von Bayern München, auch wenn ich sie ein bisschen bekehren konnte. Und natürlich sind sie alle jetzt Wolfsburg-Sympathisanten, aber in diesem Alter habe ich noch sehr schwer die Spiele von Bayern München natürlich verfolgt.
Ja, da gab es ja dann später noch ein großes Spiel, Wolfsburg gegen Bayern, sprechen wir später noch drüber. Herr Hotze, Sie waren damals auch schon in Amt und Würden. Erzählen Sie mal den Unterschied der Strukturen des VfL Wolfsburg von heute zu 1997, bitte.
Das ist relativ einfach, weil damals gab es nahezu keine Struktur. ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, wir sind in den Aufstieg ja nicht unbedingt planmäßig reingegangen, sondern wir sind da mehr oder weniger ein bisschen glücklich aufgestiegen. Ich habe begonnen im Jahr vor dem Aufstieg, also praktisch im letzten Zweitliga-Jahr. Und der Verein hatte damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Etat von 5 Millionen D-Mark und einen gewaltigen Fehlbetrag. Also unsere Probleme waren tatsächlich Wie kommen wir erstmal zu einer Struktur? Also Struktur, richtig so, wie sie heute da ist, war natürlich damals nicht da.
Wenn ich das richtig weiß, damals...
Peter Panner wird das sicherlich bestätigen können.
Genau. Also da war nicht viel. Und wir mussten uns auch alles erarbeiten, weil es war einfach nicht geplant, in dem Jahr aufzusteigen. Aber wir haben natürlich das gesehen zum Schluss, dass da was gehen kann. Und dann wurden die Kräfte natürlich gebündelt. Und aber Strukturen in dem Sinne, wie sie heute da sind, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die gab es nicht. Aber ich glaube, wir haben uns dann ganz gut entwickelt.
Wenn man sich generell mal den Norden anguckt, damals gab es in der ersten Liga nur Werder Bremen. Ne? Hannover und Braunschweig waren in der Regionalliga.
In der HSV gab es auch.
HSV gab es auch, ja. Ich bin von Haus aus, muss ich an dieser Stelle gestehen, grün-weißer. Ich vergesse den HSV ganz gerne mal an dieser Stelle. Genau, den HSV gab es natürlich auch. Andreas, aber hier in der Region, warst du damals auch schon bei der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung aktiv, hast auch Wolfsburg verfolgt. Für dich war das natürlich dann auch ein Krachen, dass man hier direkt in der Region jetzt einen Erstligisten hatte, oder?
Ja, man kann sich das vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen. Das erste Heimspiel damals in der ersten Saison war gegen den großen HSV. Das war damals eine riesige Nummer und eine große Attraktion, dass man so einen attraktiven Gegner gleich im ersten Heimspiel hatte. Wenn man heute mal auf die Bundesliga-Tabelle schaut oder die etwas jüngeren Fußballfans, können das sich vielleicht gar nicht mehr so vorstellen. Für uns, eigentlich für alle Journalisten, die den VfL damals schon begleiten durften, war das natürlich eine riesige Herausforderung, aber auch eine extrem motivierende Geschichte zu sagen, okay, wir fahren jetzt in die Bundesliga-Standorte, wir fahren jetzt ins Olympiastadion, wir fahren nach Dortmund, wir fahren nach München, wir fahren nach Hamburg, um das dort zu erleben. Und am Anfang war es ein bisschen eine Unsicherheit, auch bei uns, weil keiner so genau wusste, wie lange dauert das jetzt eigentlich? Ist das vielleicht jetzt mal so ein Jahr erste Liga, nimmt man mal mit, freut sich und dann ist es vielleicht wieder vorbei. Die Entwicklung, die es dann danach nahm, die hat damals keiner, auch nicht die den VfL sehr intensiv begleitet haben, erahnen können.
Hier schüttelt auch keiner den Kopf, also scheint das genauso zu sein. Ich wollte es gerade sagen, danach ging es ja eigentlich steil bergauf, Klassenhalt 98. Da hat auch nicht unbedingt jeder mitgerechnet, dass Wolfsburg jetzt direkt oben bleibt. Dann sogar UEFA Cup 1999 reingekommen. Dann kamen die Top-Transfers, die ersten, Effenberg, da Alessandro in der Richtung, Herr Panda. Was würden Sie sagen? Sie haben dann ja wirklich einige Leute auch geholt. Was war am Ende Ihr bester Wölfe-Transfer?
Ich glaube, alle Transfers waren irgendwo richtig und gut, sonst wären wir nicht so weit gekommen.
Paul Präger ist schon sauer.
Er ist ja dann zwischendurch weggegangen. irgendwas sagen. Naja, aber er ist ja zwischendurch weggegangen und hat uns ja verlassen, weil er meinte, muss man woanders mehr Geld verdienen. Aber ich glaube schon, dass wir insgesamt eine gute Transferpolitik betrieben haben. Das ist eigentlich auch das Ergebnis dann, dass wir weitergekommen sind, Jahr für Jahr, und haben uns auch weiterentwickelt. Und wir haben in den ersten Jahren nicht das Geld gehabt, was sich jeder vorgestellt hat. Wir wurden oft anders dargestellt, als es in Wirklichkeit war. Aber wir haben versucht, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, dass es da auch mal Dinge gab, die vielleicht nicht gelungen sind. Das ist vollkommen klar. Das passiert heute aber auch noch. Aber insgesamt, meine ich, konnten wir ganz zufrieden sein. Und vom Besten will ich nicht sprechen. Die Mannschaft war das Ergebnis letztendlich. Und das ist wichtig.
Obwohl, du brauchst aber deine Arbeit jetzt nicht verstecken. Man muss so sagen, mit Petrov, mit Robson Ponte, mit Klimovic und den ganzen Leuten, da waren schon ein paar gute Transfers dabei, die man einfach auch haben musste beim VfL. Und die haben auch ihren Job ja sehr gut gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Also da braucht man sich nicht zu verstecken vor diesen Transfers, die du gemacht hast. Das war schon in Ordnung alles.
Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin von Haus aus Fischkopf eigentlich, also Werder-Fan. Aber ich muss sagen, tatsächlich, wo ich das erste Mal dann in der ersten Liga beim VfL wirklich aufgehorcht habe, war dann wirklich, als es hieß, Stefan Effenberg kommt zum VfL Wolfsburg. Wie ist das damals gelaufen, dass man ja wirklich so einen echten Weltstar geholt hat?
Ja, das war, wie ist das gelaufen? Das war relativ einfach. Wir haben uns einen Tag vorher getroffen, vor Transferende in Dortmund. Ich habe da mit ihm gesprochen und dann hat er zugesagt. Dann haben wir es im Aufsichtsrat uns genehmigen lassen. Und ja, am nächsten Tag war er da. Das war natürlich für alle hier ein Highlight. Manche konnten damit nicht umgehen. Manche Journalisten, muss ich sagen, die haben sich dann ins Gebüsch gelegt und haben ihn versucht zu fotografieren. Und
du auch, er wurde, Andreas?
Ich lag nicht im Gebüsch, nein.
Ach so, Gott sei Dank. Er wurde natürlich beäugt und er war auf einmal der Mann, der hier das Gesicht war und jeder wollte mit ihm reden. Und ich denke mal, er hat es ganz gut gemacht im ersten Halbjahr, dass es dann nicht so weitergelaufen ist. Okay, das hat andere Gründe gehabt.
Man darf jetzt aber auch nicht so tun, als wäre das nur jetzt eine Sache gewesen, als PR-Gag oder so gemeint. Das war tatsächlich eine Position, die Stefan Effenberg damals spielte, die dem VfL noch fehlte im Kader. Es gab vorher Gespräche mit Ciriaco Sforza, die dann nicht zum Abschluss geführt sind. Da war noch ein Bedarf da, den man dann so hochkarätig füllen konnte. Also es hatte auch einen sportlichen Hintergrund, dass Stefan Effenberg kam und war jetzt nicht dafür da, wie es manchmal heute auch noch dargestellt wird, jetzt sozusagen als PR-Maßnahme, um den VfL bekannt zu machen.
Nö, der Tiger hat sich auch ordentlich reingehauen. Die Frage ist, Herr Hotze, ist es aus Ihrer Sicht aber schon auch so, dass der dann wirklich Wolfsburg auch, ich sag mal, über die Region und vielleicht sogar ein Stück weit über Deutschland hinaus auf die Fußballlandkarte getackert hat?
Ich denke, das war schon so. Also ich gehe mal davon aus, dass der PR-Trächtigkeit sicherlich zuträglich war und nicht abträglich. Also wir haben irgendwelche Untersuchungen auch mal dazu gemacht über die Anzahl der Journalisten bei Pressekonferenzen, und dass das sich also unter Effenberg schon enorm nach oben entwickelt.
Sie selber sind ja auch an einigen und vielen Transfers mehr oder weniger mal beteiligt gewesen. Gibt es so einen Spieler oder einen Transfer, wo Sie sich total verschätzt haben, wo Sie gesagt haben, also von dem hätte ich mir viel mehr erwartet, oder auch hätte ich nie erwartet, dass der so einschlägt?
Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also an den Transfer Effenberg habe ich also noch recht gute Erinnerung. Ich finde also, Effenberg war tatsächlich ein Spieler, der für Funktionäre, für Fußballfunktionäre vergleichsweise einfach war. Das, ich denke, wir haben eigentlich mit ihm nie Probleme gehabt.
Ja, ich denke mal, trainingsmäßig und spielmäßig, ja. Gut, er hat seine Eigenarten gehabt, das musste man ihm auch zugestehen. Also er hatte dann schon sehr eigenwillig sein eigenes Leben weitergeführt, aber er war ganz wichtig für die Mannschaft. Und ich kann, wenn man heute junge Spieler fragt, wie die damals kamen und hier waren, Tobias Rau oder Mike Franz, die hat er beiseite genommen, die hat er geschützt, mit denen hat er gesprochen. Und er war einfach in der Mannschaft auch unheimlich beliebt. Also vielleicht gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, naja, was will der hier? Aber vom Grundsatz her hat er sich gut eingebracht. Also ich kann das bestätigen. Ich habe ihn in der Kabine erlebt und auf dem Platz und beim Training, auch wenn er nicht gut drauf war, er hat sich reingehängt, er hat wirklich viel getan und war ein ganz wichtiger Teil in der Mannschaft. Nicht?
Also wir treffen jetzt mal an dieser Stelle die Regelung, wenn es um beste Transfers geht, sind Anwesende natürlich ausgenommen, damit der Kollege Marcel Schäfer und Roy Breger sich hier nicht aufregen müssen. Andreas, wie siehst du das? Ist Stefan Effenberg einer der besten Transfers in der VfL-Geschichte oder fällt dir noch so einer ein, der so ein bisschen raussticht, wo du sagst, das war so ein Signal, der hat wirklich alles rausgerissen?
Also er war sicherlich damals ein herausragender Transfer aufgrund seiner Popularität. Es ist natürlich danach sehr, sehr viel passiert. Und ich finde, man sollte immer die Transfers besonders hoch bewerten, wo ein Spieler, der dann hierher kommt, im Idealfall auch noch die Erwartungen übererfüllt, mit denen er hier angekommen ist. Wenn wir das als Kategorien nehmen, würde ich sagen, dass Edin Dzeko weit, weit über allem steht. War ein weithin unbekannter Spieler, wo man damals vielleicht sogar noch überlegt hat, ob diese 3,5 oder 4 Millionen vielleicht ein bisschen zu viel waren. Ich weiß, der Hotz hatte damals auch ein bisschen Bedenken, ob das denn ein angemessener Wert ist für diesen Spieler. Und die Entwicklung, die er hier genommen hat in der Zeit, und er ist dann wirklich für mich einer der besten Bundesliga-Stürmer aller Zeiten, das ist schon sehr sensationell. Von daher würde ich sagen, wichtiger als Spieler zu holen, die einen großen Namen haben, war es damals schon, Spieler zu holen, die eine gute Entwicklung hinlegen werden. Das war bei Edin ganz klar der Fall.
Sie nicken. Sie sind auch damals auch mitgefahren, Herr Hotz, wenn ich mich richtig entsinne, damals nach Tschechien oder wo. Ja. Haben ihn hergeholt aus Tepic.
Ja, gut, also ich kann dem nur beipflichten. Ich war tatsächlich damals mit dabei und ich fand die 4 Millionen, die wir damals für ihn gezahlt haben, tatsächlich recht hoch, aber wurde dann eines Besseren belehrt. Es gibt allerdings noch ein paar andere Beispiele. Soltan Sebesken beispielsweise.
Stimmt.
Da ist das also Verhältnis noch krasser.
Für 17 Spiele war das schon ein großer Mehrwert, der dann gekommen ist, muss man sagen. Aber das sind halt die Dinge gewesen. Wir haben da sicherlich das eine oder andere gut gemacht. Ich habe das vorhin schon gesagt, es gibt auch mal Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber wenn ein Sebesken kommt für 800.000 Euro und Mark damals und für 12 Millionen nach einem Jahr verkauft werden kann, sind das natürlich schon Dimensionen,
ja.
Das muss man als VfL Wolfsburg, musste man da schon nicht lange überlegen.
Ja, das wollte ich sagen. Das ist natürlich auch ein Spieler, an den ich jetzt gar nicht gedacht hätte, aber ja, klar, natürlich. Also
man darf bei Zoltan immer noch mal zu sagen, das ist der erste Nationalspieler, den der VfL Wolfsburg hatte. Die Karriere war sehr kurz, dauerte 45 Minuten in Amsterdam,
ja,
wo ihm Boudewijn Senden damals schwindelig gespielt hat und dann musste er leider raus, war auch von Erich Ribbeck falsch eingesetzt worden, aber er ist natürlich für das, was den VfL Wolfsburg und seine Geschichte ausmacht, ist er natürlich allein dadurch eine herausragende Figur.
Aber wir merken schon, es sind so viele Spieler, so viele Stories hier, wo auch jeder irgendwie sich noch dran erinnert und jeder irgendwie nah dabei war. Roy, was sagst du? Welcher Spieler beim VfL Wolfsburg so aus den letzten 20 Jahren ist dir noch so im Gedächtnis geblieben?
Ja, sind ja jetzt viele Namen gefallen, die jetzt auch dann groß herausgekommen sind beim VfL Wolfsburg. Aber ich glaube, damit man die Teamspieler nicht vergessen sollte. Ja, ich sag mal, Marcel sitzt jetzt am Tisch hier. Klar, er ist gekommen, dann damals von 1860 München. Dann haben wir mit Christian Gentner einen wichtigen Mann gehabt, der gekommen ist, ja, der die Mannschaft unheimlich nach vorne gebracht hat. Diese Mannschaft, die 2009 Meister geworden ist, da waren viele dabei, die hervorragende Transfers gewesen sind, ja. Und jetzt hinten raus, klar, an einen Spieler kannst du nicht vorbeigehen. 20 Jahre Bundesliga, das ist Kevin. Kevin De Bruyne ist einfach der Spieler schlechthin, der jetzt hier gewesen ist, der die Mannschaft nach vorne gebracht hat, der auch den Club nach vorne gebracht hat mit seiner Spielweise, ja. Und natürlich der dann auch wirklich viel, viel Geld jetzt hier in die Kassen des VfL Wolfsburg gespürt hat.
Ja, echter Weltstar, der dann hier in Wolfsburg war. Das waren dann aber schon die wirklichen VW-Zeiten. Herr Hotze, sprechen wir nochmal drüber. 2001 wurde ja die VfL Fußball GmbH gegründet, zu 90% damals von VW. 2007 VW dann 100%ig eingestiegen. Was hat sich dadurch am krassesten verändert für Sie?
Ja, die Struktur wurde dadurch natürlich schon grundlegend anders, weil durch die GmbH-Regelung war die Fußball GmbH dann praktisch ein eigenständiges Unternehmen. Während sie vorher ja Teil des Vereins war, wurde vom Verein als sogenannter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb geführt. Und die Abstimmungsprozesse, das wird Peter Panner bestätigen können, waren damals natürlich deutlich schwieriger, als sie später in der GmbH waren. Das hat sich dadurch schon einiges für uns damals deutlich leichter dargestellt. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ja, nahezu alle Bundesligisten heute die Kapitalgesellschaftslösung gewählt haben. Ich glaube, es gibt nur noch 3 oder 4 Vereine, die als Verein sozusagen auch also in Bundesliga Clubs, die als Verein geführt werden. Schalke gehört dazu.
Brauchen wir nicht alle aufzählen, aber.
Man muss das aber auch hier in Wolfsburg aus der Struktur damals heraus begreifen. Es war ja nicht so, dass VW jetzt unbedingt ganz heiß drauf war, sich den Fußball einzuverleiben. Es war mehr so, dass die VW-Fußballabteilung dann auch sozusagen aus der Struktur ein bisschen raus wollte. Wir hatten, glaube ich, 28 Sparten.
Ja. Dann relativ hat der Verein heute noch.
Ja, aber halt eben nicht mehr den Profifußball, der in einer, richtig, ich sag mal, etwas leichter zu durchschauenden Struktur heute geführt wird, als es damals in diesem Großverein, in diesem Multisportartenverein der Fall war.
vielleicht sollte man dazu auch sagen, das ging nicht nur vom Verein aus, die nicht nur vom Fußball aus, die Bestrebungen, das in eine GmbH auszugliedern, sondern das ging auch zum Teil vom Verein selbst aus, weil, wie Sie richtig sagen, Herr Pallmann, der Verein mit seinen 28 Sparten hatte natürlich Bedenken, dass der Fußball, der ja auch risikoreich ist, möglicherweise das Vermögen der 28 Sparten beschädigen könnte. Ich meine, das hatte ja da allerdings vor meiner Zeit, 2 oder 3 Jahre vorher mal schon mal eine Situation gegeben, wo es also für den Verein recht schwierig war, die dann dadurch bereinigt wurde, dass die Stadt Anita das Stadion übernommen hat.
Genau, apropos Stadion. Herr Panda, Sie haben sich schon gleich das Mikrofon geschnappt. Das war auch eine der größten Änderungen, die noch in Ihrer Zeit auch stattgefunden haben, eben der Umzug ins neue Stadion. Was hat das für den Verein bedeutet, dass man dann wirklich in die neue Arena gehen konnte?
Na ja, gut, es wusste wohl jeder, dass wir mit dem Stadion auf Dauer nicht zurechtkommen können. Das war einfach nicht möglich. Für uns war es natürlich ein großer Vorteil, dass wir sportlich konstant gespielt haben. Wir hatten dann UIC Cup, UI Cup, wie es heißt, gespielt. Wir haben UEFA Cup gespielt. Es gab keine Situation, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben in den Jahren. Und das war natürlich für uns, war für die Stadt wichtig, die auch sich beteiligt hatte und Volkswagen nachher, dass wir nicht eine Mannschaft waren, also sogenannte Fahrschulmannschaft, sondern dass wir konstant unsere Plätze gemacht haben, 8, 7, mal auch besser. Aber wir waren dann schon eine feste Größe in der Bundesliga und dann ging es mit dem Stadion nicht mehr und dann waren es auch gerade mal die Zeiten, wo man sagen konnte, wir können das Thema mal anstoßen und das wurde ja auch gemacht. Es gab dann zwar ein paar Verwerfungen nochmal, dass das Stadion nicht gebaut werden sollte, aber das hat sich dann auch geklärt. Ich denke mal, da haben alle mitgezogen und das war auch ein ganz wichtiger Meilenstein für die Zukunft hier in Wolfsburg. Das muss man einfach so sehen und was daraus geworden ist, kann man ja ein paar hundert Meter jetzt betrachten und sich darüber freuen, dass es so geworden ist.
Ja. Marcel, 2007 bist du gewechselt zum VfL Wolfsburg. Wenn ich das richtig weiß, bist, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, dienstältester Profi. Was war damals für dich so ausschlaggebender Grund, dass man sagt, ich gehe nach Wolfsburg?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war vorher nie in Wolfsburg. Roy hatte mich damals in Empfang genommen. Das war damals in der Kabine, habe ich den Medizincheck gemacht, aber es war eigentlich schon vorher klar und wir haben die Verträge auch vorher schon unterschrieben, bevor ich nur einmal in Wolfsburg war, nämlich waren in den Trainingslager in Schneverding, war das. Da bin ich damals nachgereist zu Felix Magath und der Mannschaft. Für mich war es einfach so, dass ich nach 3 Jahren Stammspieler in der zweiten Liga bei 68 München den nächsten Schritt machen wollte. Ich wollte in der ersten Bundesliga Fuß fassen und das hat sich ja als richtig erwiesen.
Ich wollte gerade sagen, hättest du damals auch nur ansatzweise gedacht, dass du 2 Jahre später deutscher Meister wirst?
Nein, also ich glaube, das wäre vermessen gewesen. Ich habe nicht mal annähernd an eine deutsche Meisterschaft gedacht, dass man natürlich eine tolle Entwicklung eventuell nehmen kann, sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft und dem Verein. Das hat man sich hier und da natürlich erträumt, aber dass man solch eine sensationelle Entwicklung nimmt und 2 Jahre später mit einer jungen, erfolgshungrigen Truppe deutscher Meister wird. Ich glaube, das war für alle überhaupt nicht vorauszusehen.
Wenn man hier Roy Präger erlebt, so in der letzten halben Stunde, merkt man, das ist ein absoluter Wolfsburger, auch wenn er zwischendurch, wie vorhin schon mal angesprochen, mal eben beim HSV war. Trotzdem grün-weißes Herz in diesem Sinne. Marcel hat es gerade angesprochen, du warst damals auch schon in der Kabine, hast die Leute in Empfang genommen, bist jetzt ja auch noch mit dem VfL so ein bisschen verbunden durch die Fußballschule, die du machst. War man damals auch dann als ehemaliger Spieler oder als Fan einfach mit Stolz 2009 auf diese Meisterschaft? Wie hast du die erlebt?
Ja, wir waren ja alle stolz auf diese Mannschaft, auf diese Meisterschaft 2009. Ja, weil im Endeffekt, wie Marcel gerade gesagt hat, hat ja keiner mit gerechnet, damit wir dann deutscher Meister wären. Und wenn man dann 97 aufsteigt und den Grundstein und das Fundament legt, ja, und die Mannschaften, die danach gekommen sind, weiter die Steine gebaut haben und dann auf einmal hat man ein Haus gebaut, wo man dann deutscher Meister draufschreiben kann, 2009, ist natürlich eine wunderschöne Sache gewesen und klar ist man da stolz und man geht auch mit erhobenem Kopf durch die Stadt und sagt, man war dabei, ja, man hat viele Sachen auch mit aufgebaut hier beim VfL Wolfsburg und ist Identifikationsfigur und aber nicht nur ich, sondern alle Leute, die jetzt hier damals den Aufstieg geschafft haben, die Mannschaft, ein großes Kompliment an die Mannschaft, weil die haben komplett dann nochmal 2 Jahre durchgezogen und haben da wirklich deinen Grundstein gelegt.
Aber ist es nicht auch schön, wenn man merkt, dass das so ein Verein ist wie der VfL Wolfsburg, der jetzt ja wirklich zu den Top-Mannschaften in der ersten Fußball-Bundesliga gehört, und wir haben gehört, was es hier für Spieler gab mit Stefan Effenberg, mit Kevin De Bruyne, aber wenn man trotzdem über Kultspieler vom VfL spricht, ist immer Roy Preger. Ist man da stolz drauf? Blöde Frage.
Das ist echt eine blöde Frage. Da müssen Sie die anderen Kollegen fragen.
Natürlich bist du stolz drauf.
Da müssen Sie die anderen Kollegen fragen. Aber
fühlt sich gut an?
Endeffekt, ja, aber ich sehe das nicht so. Ich sehe das eher so, damit ich jetzt hier wirklich über Jahre hinweg schon einen sehr ordentlichen Job mache. Jetzt auch bei der Fußballschule. Wir sind jetzt 5 Jahre dabei, machen dort einen sehr, sehr ordentlichen Job. Sind jetzt in China, in Mexiko, in Spanien unterwegs. Dort bin ich dann auch immer dabei, ja, und versuche dort eben meine Sachen als Identifikationsfigur, als Ausstrahlungsfigur vom VfL Wolfsburg mit einzubringen. Und ich glaube, das mache ich ganz gut. Ja, das mache ich auch ganz gut mit meinem Team zusammen, mit meinem Trainerteam zusammen, aber alle anderen, die jetzt hier sind, Marcel, die anderen Kollegen, die jetzt nachrücken, ja, die sind genauso viel Identifikationsfiguren wie jetzt Leute wie ich oder die Mannschaft, die damals 1997 aufgestiegen ist.
Zurückhaltung steht ihm gut. Herr Hotze, damals natürlich auch für Sie ein Riesenhöhepunkt, brauchen wir nicht drüber reden, aber haben Sie damit gerechnet, dass man damals schon Meister werden konnte, 2009?
Nein, definitiv nicht. Also gut, wir hatten in der Vorsaison eigentlich auch Erfolg, da haben wir Platz 5 erreicht, glaube ich, im UEFA-Pokal gespielt. Also es ging sicherlich aufwärts, aber ich habe damals nicht damit gerechnet, Meister zu werden, zumal es ja dann in der Rückrunde, zu Anfang der Rückrunde, ja, ein bisschen Unruhe gab, weil irgendwann dann bekannt wurde, dass Felix Magath uns verlässt. Und dann war also, ich denke, für keinen war klar zu der Zeit, dass wir Meister werden. Also,
da muss ich kurz einwenden, auch ein halbes Jahr vorher hat ja da noch keiner dran gedacht, weil die Vorrunde lief ja eher bescheiden, sage ich mal. Wir waren auf Tabellenplatz 9, hatten ja eigentlich überhaupt keinen Kontakt zur Spitze. Hoffenheim, glaube ich, war damals mit Bayern München ganz weit vorne. Hoffenheim hat ja eine sensationelle Vorrunde damals gespielt. Wir waren damals im Trainingslager in Jerez zusammen und da hat Felix Magath damals den Mannschaftsrat zusammengeholt. Da hat er uns hier und da mal, wie sagt man so schön, die Leviten gelesen und hat gesagt, dass wir natürlich so eine Vorrunde nicht nochmal wiederholen können, weil er Champions League spielen möchte und deutscher Meister werden möchte. Und wir haben uns damals alle angeschaut und ja, wir wollen auch Champions League spielen, aber Trainer, deutscher Meister ist doch etwas zu weit hergeholt. Nein, er möchte deutscher Meister werden. Ob er das natürlich auf dieses Jahr bezogen hat, das wissen wir nicht, aber man muss schon sagen, er hat das wirklich jeden Tag vorgelebt. Nach außen hat er natürlich sich immer da auch bedeckt gehalten, aber intern hat er immer ja eigentlich das Maximale an uns als Ziel herausgestellt und hat das auch jeden Tag vorgelebt. Das hat man ja hier im Training auch gesehen. Wir haben dafür unglaublich hart gearbeitet und letztendlich sind wir dafür belohnt worden. Und ja, in der Winterpause hat er das damals schon mal erwähnt. Also das war aber auch der Einzige, der mich damals 2009 in der Winterpause auf eine deutsche Meisterschaft mal angesprochen hat.
Aber spricht
da waren wir als ihn. Da waren wir als Spieler schon hier und da etwas überrascht oder verwundert, aber hat er recht behalten.
War er der härteste Coach, den du hattest jemals, Felix?
Ja, da brauche ich nicht lange überlegen, ja.
War er. Definitiv, brauchen wir nicht drüber reden. Ist er denn mal bei der Meisterfeier auch aus sich rausgekommen? Ist er sonst immer so ein ganz zurückhaltender Kollege, aber als es dann am Ende ans Feiern ging, kam dann auch Felix auch mal irgendwie mal
Freude? Ja, also dadurch, dass wir wirklich eine sensationelle Saison gespielt hatten, waren wir eine Woche vorher, haben wir uns zusammengesetzt, auch wieder mit dem Mannschaftsrat, haben gesagt, okay, egal wie das ausgeht, ich denke, dass der ganze Verein zusammen feiern sollte. Das haben wir dann im kolumbianischen Pavillon gemacht. Das hat ja auch die Mannschaft von sich aus organisiert. Als er das erfahren hatte, kann ich Ihnen sagen, da war ein gewaltiges Donnerwetter, dass wir uns quasi schon vor so einem Spiel mit einer Feier beschäftigen. Aber ich glaube, das war unsere Pflicht als Mannschaft, dass wir den Verein zusammenholen, dass wir solch eine herausragende Saison, die ja noch nicht zu Ende war. Glücklicherweise ist es ja dann oder haben wir uns dann auch belohnt mit der deutschen Meisterschaft, aber die wollten wir natürlich auch auf jeden Fall feiern. Und dementsprechend war dann auch die Feierlaune danach von Herrn Magath. Und beim offiziellen Teil, glaube ich, im Ritz-Carlton war er natürlich anwesend. Und ich glaube dann, wo die Mannschaft bzw. der Verein gefeiert hat, ja, hat er kurz ein Getränk genommen. Ja, gefühlt 10 Minuten war er da. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht negativ. Ich glaube, so ist er einfach. Er hat das für sich selber, glaube ich, in jeglicher Hinsicht genossen, weil das war wirklich was Einzigartiges. Er hat es ja, glaube ich, auch mal rausgestellt, dass das mit Sicherheit ein Titel für ihn war, der wirklich ganz, ganz hoch einzustufen ist.
Na gut, mit Bayern München ist es natürlich deutlich leichter, Meister zu werden, als mit dem VfL Wolfsburg am Ende. Herr Otte, sind Sie länger geblieben bei der Meisterfeier als nur für ein Getränk?
Ich habe schon ein paar Glas Wein mehr getrunken, ja.
Sehr gut. Andreas, ab wann hast du gedacht, scheiße, das könnte echt klappen, dass die am Ende die Schale holen? Ab wann hast du wirklich damit gerechnet?
Es gab in der Rückserie 2 Momente. Marcel, hilf mir bitte, ihr habt ein Spiel in Gladbach gehabt, relativ schlecht gespielt. Der Sascha macht kurz vor Schluss, Sascha Rita macht kurz vor Schluss das 2-1 in den Siegtreffern. Da habe ich mir gedacht, wenn du solche Spiele gewinnst, wenn auch noch Sascha Rita ein Tor schießt, dann geht wahrscheinlich alles. Das war der erste Moment. Und der zweite Moment war das Heimspiel gegen Hoffenheim. Das war das erste Spiel, nachdem klar war, dass Felix Magath den Verein verlassen wird. Auch relativ schlechte erste Halbzeit, zweite Halbzeit grandios gespielt, 4-1 gewonnen, meine ich. Und du hattest so als Beobachter das Gefühl, die Mannschaft glaubt ab diesem Moment selbst daran, dass die trotz der ganzen Magath-Nummer und dem Wechsel nach Schalke, die glauben selber daran, dass sie Meister werden können. Das war für mich so ein gefühlter Wendepunkt
sozusagen. Absolut. Was ich noch dazufügen möchte, war unter anderem das Spiel gegen Borussia Dortmund. Wir haben vorher in Stuttgart, glaube ich, haben wir 4-1 Mario Gomez, der jetzt bei uns spielt. Ich glaube, der hat uns damals sogar 4 eingeschenkt gehabt. Haben wir 4-1 verloren. Natürlich kamen dann die Speerspitzen von Bayern München, die natürlich da auch versucht haben, über die Medien ein bisschen Druck auf uns auszuüben, der ja sowieso schon auch da war und groß war, im positiven Sinne. Das nächste Spiel war, glaube ich, dann unter der Woche, war eine englische Woche. Zum Schluss der Saison gegen Borussia Dortmund haben wir wirklich sehr, sehr gut gestaltet, haben wir 3-0 gewonnen. Und das war für uns so ein Punkt, wo wir gesagt haben, so, also jetzt definitiv, wir lassen uns das Ding nicht mehr nehmen. Und das haben ja auch die Ergebnisse eigentlich wiedergespiegelt. 5-0 in Hannover, 5-1 zu Hause gegen Bremen. Also wir waren da wirklich auf einer Welle geschwommen, wo man auch sagen muss, ähnlich wie beim Aufstieg auch. Ich glaube, dass wir damals eine Mannschaft zusammen hatten, die jung war, die erfolgshungrig war, wo man keinen eigentlich so richtig einordnen konnte, ob er jetzt einschlägt oder nicht. Edin Džeko, Grafit war auch eine unbekannte Größe, konnte man auch nicht so recht einordnen. Josué, Christian Gentner, Sascha Rita, das waren alle Spieler, die einfach die Chance nutzen wollten, sich in der ersten Liga zu etablieren. Ich glaube, wir haben alle unglaublich an einem Strang gezogen. Letztendlich haben sich natürlich gerade unser Dreieck da vorne, Misimovic, Grafit und Džeko, herauskristallisiert als die Starspieler in der Meistermannschaft. Aber ich glaube, dass auch viele andere Spieler wie Barzali, der unglaublich wertvoll war für die Mannschaft, der mich jedes Spiel auf Italienisch zusammengeschissen hat, wie man so schön sagt, ich ihn eigentlich nie verstanden habe, aber 34 Spieltage hat er mich da jedes Mal da hinten zusammengestaucht, wenn ich auch die Mittellinie nur übertreten habe. Aber ich glaube, das ist auch ein Spieler, der hier und da immer zu kurz kommt, weil er einfach der Chef unserer Abwehr war, von dem auch ich unglaublich viel gelernt und profitiert habe.
Diego Benaglio im Tor ja auch noch da gewesen ist, damals auch schon großen Einfluss hatte. Das 5-0 gegen Hannover, da war ich übrigens im Stadion und habe meinen Junggesellenabschied gefeiert bei diesem Spiel. Das war ein sehr schöner Tag, werde ich auch nie vergessen. Großartiges Spiel gewesen. Aber wir haben jetzt gar nicht gesprochen über das Spiel gegen Bayern in der Saison. Die habt ihr ja da auch klar dominiert. Was hat man da im Gedächtnis, dieses super Tor von Grafit? Roy, hättest du den auch so gemacht? Mit der Hacke am Ende erstmal alle wie die Slalomstangen stehen lassen und dann mit der Hacke rein?
Ja, aber so stark war ich nicht gewesen. Ich war nicht so ein Techniker wie Grafitsch, ja. Der kann schon mit dem Hacke umgehen, konnte ich noch nie.
Und danach, nach der Meisterschaft, hat der VfL sich etabliert als Spitzenmannschaft in der Liga, Pokalsieger, Vizemeister 2015. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, Quo Vadis VfL, wo geht's hin? Im Moment läuft's nicht so ganz rund. Herr Panda aus der Entfernung, was sagen Sie? Was meinen Sie, woran könnte es liegen?
Ja gut, das ist eine Saison, die nicht gut ist im Moment. Ich habe die Heimspiele alle gesehen und man muss fairerweise sagen, oder muss ehrlicherweise sagen, nicht fairerweise, ehrlicherweise sagen, die Mannschaft hat nicht so gut gespielt, dass man sagen kann, sie müsste weiter vorne stehen. Sie hat wirklich in diesem Jahr Probleme und man kann nur hoffen, durch die 2 Siege vor Weihnachten und jetzt am letzten Wochenende, dass sich das stabilisiert, dass man nach vorne gucken kann. Es sah teilweise doch recht böse aus, muss man einfach sagen. Und möglicherweise hat sich die Mannschaft noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es da das ein oder andere Abstimmungsproblem. Da kann der Marcel sicherlich ein bisschen mehr zu sagen. Ich kann das ja nur von der Tribüne aus betrachten. Aber es war schon auffällig, dass die Mannschaft keinen vernünftigen Rhythmus gefunden hat in den Spielen der Hinrunde. Und das hoffe ich für den VfL Wolfsburg, das wird sich ändern.
Ja, Marcel, klar, da musst du jetzt ein bisschen was zu erzählen. Erstmal ganz kurz die Frage, wie steht's bei dir? Warst verletzt? Bist du wieder einigermaßen fit? Wann sehen wir dich wieder auf dem Platz?
Ja, sehr, sehr gut. Also nachdem ich ja leider in München eine Innenbandverletzung mir zugezogen habe, in einem Zweikampf mit Philipp Lahm, jetzt 5,5 Wochen später stehe ich wieder auf dem Platz, bin im Mannschaftstraining voll dabei. Also ich denke, die Reha ist wirklich für so eine Verletzung sehr, sehr gut gelaufen. Der Weihnachtsurlaub war dementsprechend kurz, oder von Urlaub will ich ja gar nicht sprechen, weil nur ein, zwei Tage, die ich hier und da mit der Familie verbracht habe und frei habe. Ansonsten war ich ja in der Reha, aber ansonsten sehr, sehr gut. Ich freue mich auch darauf, dass ich wieder auf dem Platz stehe, dass ich wieder helfen kann. Natürlich hatten wir eine sehr, sehr schwierige Vorrunde. Ich denke, man kann das nie an ein oder zwei Punkten festmachen. Da kommen immer sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Leider musste noch der Trainer, der Sportdirektor gehen. Also da sieht man mal, dass wir als Mannschaft einfach den Ansprüchen überhaupt nicht gerecht geworden sind. Deshalb wurden da auch Veränderungen vorgenommen. Aber jetzt, glaube ich, mit den letzten drei Siegen in den letzten drei Spielen, glaube ich, kann man doch wieder ein bisschen positiver in die nächsten Spiele schauen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder ein Heimspiel vor der Brust gegen den FC Augsburg, und wenn wir das positiv gestalten, dann haben wir wirklich eventuell schon 9 Punkte in den Tabellenkeller, und wenn wir das schaffen, glaube ich, dann können wir auch vielleicht in den Lauf kommen, wo es wieder in die positive Richtung geht. Haben wir ja schon oft genug erlebt, dass wenn es sehr, sehr positiv läuft, dass man gewisse Dinge auch nicht erklären kann, aber im Negativen muss man es eben erklären. Ich glaube, hier und da haben wir in der Vorrunde da eben keine Antwort drauf gefunden, haben wir keine Antwort parat gehabt, haben als Mannschaft auch nicht so funktioniert, wie das hätte sein sollen. Und dementsprechend sind wir auch den Ansprüchen komplett hinterhergehängt. Wie gesagt, ich glaube, die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir wirklich wieder auf dem aufsteigenden Ast sind. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch fortführen können. Und dafür brauchen wir am Samstag nochmal 3 Punkte. Und dann können wir, glaube ich, wirklich hoffentlich in ein erfolgreiches Jahr 2017 blicken.
Du hast einen Platz im Kader am Samstag. Bist du dann schon wieder so weit? Was meinst du?
Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, das wäre etwas vermessen, da ich natürlich die ganze Vorbereitung zwar auch trainiert habe, viel trainiert habe, aber komplett verpasst habe, wäre es natürlich auch vielen anderen ungerecht gegenüber. Natürlich wünscht man sich das, klar, aber nach einer Woche quasi Mannschaftstraining schon in den Kader zu rutschen, ich denke, da sind wir wirklich sehr, sehr gut besetzt. Haben auch wirklich auf jeder Position zwei sehr gute Spieler, und ich weiß nicht, man weiß nie, was passiert. Von daher werden wir mal schauen, was am Wochenende passiert.
Andreas, du guckst das natürlich auch ganz genau an. Ist das so? Hat der VfL Wolfsburg auf jeder Position zwei sehr gute Spieler? Ist es so, dass sie komplett gut besetzt sind oder jetzt wieder besser durch Jorgen Tepp zum Beispiel?
Man hat zumindest das Gefühl, dass auch jetzt durch die Wintertransfers so ein bisschen Qualität wieder im Kader da ist, dass es wirklich auch eine gleichmäßige Qualität im Kader ist. Das geht schon sehr stark in die Richtung, was Marcel sagt, dass man da mehrere Spieler hat für die Position. Ich glaube, sehr viel aktuell ist eine Kopfgeschichte, und diese 3 Siege in Folge helfen sicherlich der Mannschaft dabei, auch wieder ein bisschen selbstbewusster zu spielen, auch gerade ihr Offensivspiel wieder ein bisschen anders anzulegen, dass man wieder dem Mitspieler auch zutraut, den Zweikampf zu gewinnen, dass man den Schritt nach vorne macht und nicht nach hinten macht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundlage dafür, dass die Rückrunde, die ja jetzt beginnt mit dem Spiel gegen Augsburg, erfolgreicher wird als die Hinrunde.
Roy, jetzt hat der VfL lange Zeit auch unter Klaus Allofs viele Stars gekauft. Jetzt kommen wieder so ein paar viele, mit Seguin zum Beispiel, der ein junger Spieler ist. Arnold kriegt viel Einsätze, spielt viel. Ist das auch ein wichtiger Punkt, dass da wieder auf die Nachwuchsarbeit auch gesetzt werden muss?
Also ich glaube, damit man sowieso beim VfL Wolfsburg auf die Nachwuchsarbeit setzen sollte. Wir haben eine gute Nachwuchsarbeit, wir haben gute Spieler im Nachwuchsbereich, in der U19, U23, die rücken jetzt langsam nach. Ja, Johannes Horn ist da, und dann haben wir mit Paul Seguin, haben wir jemanden da, Robin Knoche, ja, Maximilian Arnold ist da und Möwes ist da, die kommen alle jetzt nach, und die haben schon bewiesen, damit sie auch in der Bundesliga spielen können. Ja, im Endeffekt, ja klar, wenn der VfL diese Richtung geht, mit vielen großen Stars zu kaufen, dann ist das eine Sache des VfL Wolfsburg, und da muss man aber, glaube ich, wieder wegkommen, wenn man sagt, okay, Nachwuchsarbeit, den Grundbau für eine Mannschaft legen, die dann auch über Jahre hinweg mal den Fußball hier zeigen kann, den die Fans sehen wollen, ja, kämpferischer Einsatz, ja, Strategie nach vorne und einfach auch ein Team auf den Platz zu stellen, das dann auch wirklich dann auch mit jugendlichem Esprit die Erfolge einfahren kann.
Herr Hotze, der VW-Skandal geht jetzt auch nicht ganz spurlos am VfL vorbei, auch wenn Sie nicht mit LKW vorbeifahren und das Geld abladen, so kommt ja nun doch schon ein paar Euro, es kommen ja dann schon. Hat man dann eventuell irgendwann auch gar keine andere Wahl mehr, als auch mehr auf die Jugend jetzt zu setzen?
Wir haben immer schon auf die Jugend gesetzt. Also, er hat es ja gerade gesagt, es ist nicht so, dass wir die Jugendarbeit jetzt neu erfinden, aber ich denke, wir werden die Jugendarbeit so weiterführen, wie wir sie auch bisher
geführt haben. Und ist es denn so, dass jetzt eventuell nicht mehr so Top-Spieler unbedingt verpflichtet werden können, wie ein Julian Draxler, wie ein Kevin De Bruyne in den letzten Jahren? Dass man da wieder ein bisschen mehr jetzt aufpassen muss?
Wobei das also mit der Diesel-Thematik ehrlich gesagt wenig zu tun hat.
Sondern?
Wahrscheinlich doch dann eher damit, dass wir im letzten Jahr, das haben wir hier gerade analysiert, nicht so besonders gut gefahren sind. Und wir haben uns als Mannschaft nicht so sehr gut gefunden. Und ich denke mal, das wird sicherlich dazu führen, dass wir demnächst auch mehr auf unsere Jugend setzen und möglicherweise von den ganz teuren Stars fernbleiben.
Marcel, was habt ihr euch denn jetzt, ihr habt ja in der Winterpause ein bisschen gesprochen, was habt ihr euch zum Ziel gesetzt? Wo müsst ihr am Ende oder wollt ihr am Ende landen? Was ist jetzt das Ziel für diese Saison?
Ich glaube, dass wir ans Ende der Saison noch gar nicht denken sollten. Wie gesagt, jetzt müsste ich wahrscheinlich irgendwas ins Phrasenschwein werfen. Aber es ist nun mal so, wir sollten aufs nächste Spiel schauen gegen Augsburg. In der Winterpause, natürlich haben wir uns hier und da öfter mal zusammengesetzt im Trainingslager. Jetzt haben wir das erste Spiel mit Hamburg gewonnen. Jetzt haben wir auch, sage ich mal, Hamburg, den Abstand auf Hamburg vergrößert, was schon mal sehr, sehr wichtig war, wenn wir jetzt Augsburg noch gewinnen, was wir natürlich vorhaben. Ich denke, wir können da jetzt auch schon ein bisschen mit breiterer Brust rangehen, als es in der Vorrunde war, in so ein Spiel. Und ich denke, dann ist natürlich einiges möglich. Aber ich glaube, wir tun gut daran, dass wir ein bisschen Demo zeigen, dass wir den Ball ein bisschen flach halten, wie man schön sagt in der Fußballersprache, weil wir sind in letzter Zeit, haben wir auch negative Erfahrungen gemacht, wenn wir hohe Ziele ausgesprochen haben und den Ansprüchen dann komplett hinterhergehängt sind. Gerade nach so einer Phase, wie wir sie jetzt durchlebt haben, glaube ich, ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir aus dieser Situation, in der wir uns befinden, rauskommen. Sobald wir das getan haben, kann man auch über andere Dinge reden, aber solange wir noch da im unteren Drittel feststecken, glaube ich, ist es einfach wichtig, Punkte zu sammeln, die Tabellensituation zu verbessern und dann kann man über andere Dinge auch nachdenken.
Herr Hotze nickt. Wir beide, Andreas als Journalisten, wir dürfen aber jetzt mal ordentlich spekulieren und du darfst jetzt mal sagen, was glaubst du, was ist für den VfL drin diese Saison?
Also es hat, wir reden ja hier über 20 Jahre Bundesliga, es ist dem VfL nie besonders gut bekommen, wenn er zu überehrgeizig war und sich zu hohe Ziele gesetzt hat und viele Probleme, die es in den 20 Jahren auch immer mal gab, sind daraus entstanden, dass man vielleicht mehr versucht hat, als möglich war. Von daher finde ich den Ansatz zu sagen, wir gucken jetzt erstmal, was in dieser Saison ist, finde ich sehr gut und sehr realistisch. Mein Gefühl sagt mir, dass die Mannschaft besser ist als in der Hinrunde, dass sie auch besser punkten wird als in der Hinrunde. Aber wenn wir am Ende sagen, mein Gott, es ist Platz 10 und wir haben vielleicht relativ früh mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Na, im Moment.
20 Jahre VfL Wolfsburg in der ersten Fußball-Bundesliga. Diese Serie startet auch morgen in der WAZ bei euch. Kann man sich also sehr schön durchlesen. Meine Herren, ich bedanke mich recht herzlich für eine sehr interessante Runde. Wir haben sehr viel gesprochen, sehr viel gelernt, auch über Herz und Seele des VfL Wolfsburg und dass es hier mehr ist als nur ein VW-Club. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Bitte schön. Super.